Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Willkommen zu Breitband mit Markus Richter am Mikrofon.
Und Vera Linz. Und heute die Frage aller Fragen: Kann das Internet all unsere gesellschaftlichen und privaten Probleme lösen? Manchmal möchte man es ja wirklich fast glauben angesichts der Euphorie, mit der das Netz seit Jahren bedacht wird. Aber es gibt dann auch immer wieder Kritik an dieser Technikgläubigkeit und in diese Kerbe schlägt jetzt auch der weißrussische Netztheoretiker Evgeny Morozov. Er hat ein Buch rausgebracht, To Save Everything, Click Here, und wir wollen wissen, was an seinen Thesen dran ist.
Und zwar nicht nur mit einem Blick in die Theorie, sondern auch in die Praxis, denn ähnlich ernüchtert wie Morozov ist die Journalistin Astrid Geißler. Sie testete bei den Piraten deren Prinzip der politischen Mitbestimmung und trat schließlich nach einem knappen Jahr entnervt wieder aus der Partei aus. Wir haben mit ihr gesprochen.
Aber wir liefern auch ein positives Beispiel, denn was digitale Technik wiederum auch leisten kann, zeigt ein journalistischer Coup, der in dieser Woche öffentlich gemacht wurde. Steueroasen und Strohmänner hat das internationale Rechercheprojekt Offshore Leaks offengelegt. Wir schauen uns das genauer an und am Ende dieser Sendung wird es dann noch spielerisch. Das Indie-Spiel Cardlife hat beim Indie Game Festival in San Francisco abgeräumt und wir wollen uns mal anschauen, warum.
Ja, und die Netzmusik hat heute Volker Tripp ausgesucht, zum Beispiel dieses Stück des französischen Komponisten und Produzenten Hiroshima, der in seinen Stücken Einflüsse aus Elektro-Hip-Hop, Breakbeat, Trip-Hop und Ambient vereint. Anfang des Jahres ist beim Netlabel Digital Pit sein Album The Next Room zum Gratis-Download erschienen und von diesem stammt auch der erste Titel in dieser Sendung, Sonnetine. Auf welche Weise wollten Sie schon immer mal mit Apps und mit Hilfe von Apps und anderer Software Ihr Leben oder gar die Gesellschaft optimieren? Was auch immer es war, der Netztheoretiker Evgeny Morozov sieht so ein Unterfangen sehr skeptisch. Solutionism, mit dieser Wortschöpfung versucht er seine jüngste Kritik am Umgang mit digitalen Technologien auf den Punkt zu bringen.
Gerade ist ein neues Buch erschienen, das in der Presse, in Blogs und auf Twitter für reichlich Diskussionen gesorgt hat. To Save Everything, Click Here. Der etwas ironisch bitter klingende Titel zielt auf den euphorischen Glauben, dass man mit dem Internet alle Probleme lösen kann, politisch, gesellschaftlich, privat. Philipp Banse stellt uns jetzt seine Thesen genauer vor.
In den Mittelpunkt seines Buches stellt der gebürtige Weißrusse Evgeny Morozov das Silicon Valley, genauer die technikgläubigen Ingenieure und Unternehmer, die beseelt seien von dem Glauben, dass sich alle gesellschaftlichen Probleme lösen lassen, vorausgesetzt, man hat die richtige App. Mark Zuckerbergs Epigonen seien jedoch nicht bloß gewöhnliche Unternehmer, die uns einfach eine neue Limonade oder eine neue Hose verkaufen wollten, so der Politikwissenschaftler. Sie wollen die Welt verbessern und dafür haben sie ihre eigenen Ideen, die ich Solutionism nenne. Denn wenn man diesen Weltverbesserungsabsichten auf den Grund gehen will, muss man verstehen, wie sie ihre Probleme definieren. Ein Argument von mir ist, Silicon Valley hat die Macht, Probleme zu lösen, die vielleicht gar nicht bestehen. Die digitalen Ideologen, so Marosow, strebten nach reibungslosem Perfektionismus, erreicht durch Technik, die alle Lebensbereiche optimiert. Gabeln melden, wenn wir zu viele Kalorien verspeisen. Undurchsichtige Algorithmen berechnen in einigen Städten heute schon, wo wahrscheinlich das nächste Verbrechen geschieht. Marosow warnt davor, dass die Tech-Elite aus dem Silicon Valley mehr Macht erlangen könnte als gewählte Regierungen. Ihr allgegenwärtiger Code forme unsere Wahrnehmung der Welt. Ihre Algorithmen treffen dauernd Entscheidungen für uns. Allerdings von uns völlig unbemerkt. Sie denken, weil Wikipedia, Open-Source-Software, Google und Facebook erfolgreich sind, seien wir auf dem Weg in eine neue Gesellschaft mit völlig neuen Regeln, Praktiken und Institutionen. Wir haben diesen produktiven Umbruch gesehen in der Bildung, bei der Wissensproduktion und deshalb erwarten wir alle, dass dieser Umbruch jetzt auch woanders passiert, sei es in der Politik, sei es wie wir Kriminalität bekämpfen oder im Gesundheitswesen. Politik, so Marosow, gelte bei Internet-Evangelisten als überholt, voller Scheinheiligkeit und Parteiengezänk. Mit Transparenz und direkter Demokratie per Smartphone-App, so eine Grundannahme der Netzjünger, ließe sich die Welt verbessern. Und ich bezweifle diese These. Denn Hierarchie ist oft gut, vertikale Strukturen sind oft gut, Netzwerke sind oft weit weniger effektiv als Hierarchien und Ineffektivität, Undurchsichtigkeit, Mehrdeutigkeit und Scheinheiligkeit sind in schmalen Dosen positive Werte. Sie sind keine Laster, sondern Tugenden. Effizienz, sagt Marosow, sei nicht immer gut. Reibung und Fehler würden uns zur bewussten Entscheidung zwingen. Fallen uns Dinge leicht, hinterfragen wir sie nicht mehr. Zur Ideologie werde dieser Solutionism, weil Abweichler nicht geduldet würden. Denn wer will sich schon vorwerfen lassen, bei der Rettung der Welt im Weg zu stehen?
Fragt unser Autor Philipp Banz und natürlich will das niemand, nicht wahr, Markus?
Das stimmt schon, aber man will jetzt auch nicht sozusagen sich allem einfach nur hingeben, auch der Kritik nicht.
Und darüber wollen wir nämlich jetzt reden, wie differenziert diese Kritik zu betrachten ist und was dran ist an den viel diskutierten Thesen von Jewgeni Marosow, der ja nicht zum ersten Mal warnt vor der Annahme, mit Technik bekäme man alles in den Griff. Und wir haben gesprochen mit der Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann vom Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft.
Marosow beschreibt ja das Internet als die Summe verschiedener Technologien, die sich in keine Richtung bewegen oder Struktur haben. Es gibt also eigentlich keine digitale Sichtweise auf die Welt oder das Internet, wie mitunter suggeriert wird. Trotzdem schwingt oft das Versprechen mit, dass das Internet all unsere Probleme lösen wird, selbst die, von denen wir noch gar nichts wissen. Glauben wir zu sehr an den technischen Fortschritt?
Ich denke, in diesem Punkt hat er absolut recht. Also da schüttet er faktisch Wasser auf meine Mühlen. Mich ärgert das auch immer, wenn wir dem Internet Eigenschaften zuschreiben, die eigentlich gesellschaftliche sind. Die Technik als solche tut ja nichts, sondern es sind wir, die wir das Internet nutzen, in einer bestimmten Weise nutzen und ihm auch eine bestimmte Bedeutung zuschreiben und nicht die Technik als solche, die das tut. Und ich finde, mit dieser Art der Technikkritik hat er vollkommen recht.
Was sind denn das für Eigenschaften, die wir dem Netz zuschreiben, aber eigentlich eher gesellschaftliche Aspekte wären?
Also das, was er selber erwähnt als Beispiel, ist ja das der Demokratisierung. Das kann man auch sagen, dass das für fast alle Kommunikationstechnologien gilt, dass denen, wenn man sich die Technikgeschichte anguckt, denen immer so, also wir mit so Sehnsüchten an Technik herangetreten sind, der Hoffnung nämlich, dass sie unser Leben verändern, dass sie die Demokratie auffrischen, für mehr Partizipation sorgen, für mehr Transparenz etc. etc. Aber faktisch würde ich sagen, geht es doch immer um die Beziehung zwischen einer Gesellschaft und einer Technik. Und welche Richtung eine technische Entwicklung einschlägt, wird durch die Menschen, die sie nutzen, die sie verkaufen, produzieren etc. sehr stark geprägt. Sie hat nicht ein Eigenleben, dem wir uns sozusagen unterordnen oder dem wir nachlaufen würden.
Jetzt verwendet er das von ihm erfundene Schlagwort Solutionism für genau dieses Verkaufen. Also man könnte auch sagen, das ist ein kapitalistisches Prinzip. Da werden Bedürfnisse erstmal geschaffen und dann verkauft man da eine Lösung. Eigentlich was ganz Natürliches. Müssen wir jetzt im Netz diese Diskussion nochmal neu führen, weil das Netz halt nicht einfach nur ein Markt für Produkte ist, sondern halt eher so eine Art Lebensraum oder sozialer Raum?
Also erstmal würde ich vorweg schicken wollen, dass, was er da beschreibt, ja sehr stark auch eine Reflexion der amerikanischen Gesellschaft ist und weniger eine der europäischen Gesellschaften. Während man in Kontinentaleuropa eher so Dystopien sieht, ne? Also wir so die negativen Seiten sehr stark im Blick haben, ist es in den USA so, dass man die emanzipatorischen und fortschrittlichen Seiten einer Technik sehr stark betont. Und dagegen, finde ich, wehrt er sich zurecht.
Morozov nimmt Bezug auf gesellschaftliche Problemlösungen, ja, aber er nimmt auch Blick ganz konkret auf Silicon Valley, also auf Apps, die sozusagen unser Leben optimieren sollen, ja. So ganz unpolitisch, ja, betrachtet, unseren Arbeitsfluss, unsere Linksammlung, unseren Körper. Und er nennt das auch, diesen Optimierungsdrang, Diktatur der Perfektion. Sehen Sie die auch, diese Diktatur der Perfektion?
Also ich habe mir das auch angeguckt. Bevor dieses Buch rauskam, habe ich mal einen Vortrag gehalten zum Thema Big Data. Und da habe ich mir auch diese Apps angeguckt, die einem dabei helfen sollen, sein eigenes Leben zu optimieren, als sozusagen ein Phänotyp dessen, was Big Data mit der digitalen Gesellschaft anstellen kann. Und ich sehe das wie er, dass da ein Wandel unterwegs ist, und ich halte das auch nicht für übertrieben. Ich würde auch mich nicht wundern, wenn es so wäre, dass, wenn sich solche Techniken durchsetzen, der Selbstbeobachtung und der Selbstoptimierung, dass sie irgendwann auch zu einer gesellschaftlichen Norm werden, die dann uns begegnen als eine Anforderung oder an eine Erwartung, dem auch zu entsprechen, eben das Gewicht zu kontrollieren, nicht mehr Alkohol als so und so zu trinken, um morgens früh fit zu sein, etc., etc. Ich glaube schon, dass es eine solche Tendenz gibt und dass, wenn Techniken entwickelt werden, das zu unterstützen, dass die damit auch stärker werden.
Das hört sich jetzt alles sehr kritisch an, also als ob alle Technik, die man, oder den Glauben, den man da reinsetzt, sozusagen irgendwann einengen wird. Gibt es auch positive Effekte, die man vielleicht schon nennen kann, sowas wie Datenjournalismus zum Beispiel?
Ich würde gar nicht sagen wollen, dass das alles negativ ist. Jetzt, was diese Apps anbelangt, die der Selbstoptimierung dienen, die finde ich schon ein bisschen erschütternd in ihren Auswirkungen. Obwohl ich nicht sicher bin, dass wir denen individuell wirklich lange widerstehen können. Sowas wie der Schrittzähler, der einem dann sagt, was man am Tag schon alles geleistet hat. Da ist ja auch was sehr Verführerisches da drin. Ich würde nicht sagen, das ist nur negativ. Wenn es zu einer gesellschaftlichen Norm wird, die uns sozusagen abverlangt, dass wir uns einem solchen Diktat beugen, dann finde ich, haben wir schon ein Problem. Generell ist es so, dass wir von Big Data auch sehr stark profitieren werden. Ich bin ja Sozialwissenschaftlerin, allein dass die Art von Wissen, die wir über unsere Gegenwartsgesellschaft damit bekommen können, indem wir eben so viel heute zählen und vermessen, das ist auch großartig.
Wäre es dennoch wichtig, über alternative technische Lösungen nachzudenken, wo man vielleicht auch mehr mitdenken muss als Mensch, wo man nicht angehalten ist, sich einer Norm zu fügen, sondern, keine Ahnung, vielleicht mehr Interaktion in einem konstruktiven Sinne passiert?
Das, glaube ich, verlangen einem die Apps schon immer auch ab. Es ist ja auch nicht so, dass die nur auf uns sozusagen niederfallen, sondern erstens suchen wir uns bestimmte Apps aus und andere eben nicht. Zweitens werden die ja auch weiterentwickelt und wir können die auch unter Umständen für andere Zwecke einsetzen, als sie ursprünglich gedacht haben. Ich gehe jetzt mal wieder auf ein anderes Beispiel, die SMS oder überhaupt die E-Mail, beides Anwendungen, die nie von ihren Entwicklern so gedacht worden sind. Es ist schon so, dass die Nutzer immer Einfluss auf Technikentwicklung nehmen.
Jetzt ist die Diskussion über die Digitalisierung, die wir gerade hier führen, auch ein bisschen ungewöhnlich, weil schon gerade anklang, Big Data kann ein zweischneidiges Schwert sein. Also kann uns kontrollieren, aber sind auch interessante Daten. Generell, vor allen Dingen in den Medien, taucht die Diskussion immer nur auf, wenn eines der beiden Extreme gerade befeuert wird. Entweder das Netz ist so ganz schlimm oder das Netz ist total super und wird alles klären. Gibt es dazwischen noch irgendwelche großen Theorien, die man jetzt schon nennen könnte, die wir vielleicht einfach noch nicht kennen oder die kommen?
Das ist eine Frage, die ich mir auch gerade stelle. Ich habe angefangen zu suchen nach sozusagen neuen Großtheorien, die die digitale Gesellschaft gewissermaßen vorwegnehmen und uns zeigen, wie wir denn eigentlich auf unsere Gegenwartsgesellschaft und ihre Entwicklungsmöglichkeiten gucken sollen. Und es gibt da erstaunlich wenig. Ich bin vor kurzem beispielsweise auf einen Kunsthistoriker und Medientheoretiker gestoßen, der vorgeschlagen hat, die Datenbank als eine Metapher zu nehmen für die moderne Gesellschaft. Die Datenbank, sagt er, ist ahistorisch, sie ist jeweils vollkommen veränderbar, sie ist komplett flexibel und er sieht diese Metapher der Datenbank verwirklicht in der Art und Weise, wie wir heute unser Leben organisieren. Kurzfristige Jobs, kleine Projekte hier, größere Projekte da, Vernetzungen mit anderen, die sozusagen zum Kapital werden, mit dem man sich verkauft, eine größere Beliebigkeit und Flexibilität, so wie sie die Datenbank auch verkörpert. Und er sagt, das ist ein Bild, das uns helfen kann, die digitale Gesellschaft zu verstehen. Und das finde ich überlegenswert.
Wir brauchen mehr Forschung, sagt die Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann vom Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Wir danken sehr herzlich für dieses Gespräch, das Sie in der kompletten Fassung auch online nachholen können auf breitband.deradio.de.
Und wir brauchen nicht nur mehr Forschung, sondern auch praktische Beispiele. Wir schauen uns gleich an, wie digitale Technologien sich auf Politik und Journalismus auswirken könnten. Vorher aber eine Mischung aus Swing und Electrobeats vom britischen Produzenten Ollie Johnson, besser bekannt als OG Box, der seine Musik als Hip-Trip-Swing-Hop bezeichnet. Und auf seinem Debütalbum gibt es auch das folgende Stück, Sarah Gina.
Jahrhundertelang denken Politiker und Wissenschaftler darüber nach, wie man Gesellschaften demokratischer gestalten und mehr Teilhabe ermöglichen kann. Aber warum so lange nachdenken, wenn doch am Ende alles viel einfacher geht, und zwar mit Hilfe des Internets?
Dass diese Art des Solutionism, wie Morozov es nennt, dann doch nicht so einfach funktioniert, haben wir gerade besprochen. Die Frage ist, ob es auch in der Praxis wirklich stimmt, diese Kritik. Jochen Dreyer mit einem Blick in den politischen Alltag.
Eine Revolution der innerparteilichen Demokratie, so propagierte die Piratenpartei 2010 die Einführung des Programms Liquid Feedback. Ein technisches Hilfsmittel, das trotz steigender Mitgliedszahlen weiterhin Basisdemokratie ermöglichen sollte. Jedes Mitglied kann im Netz über Anträge abstimmen, sie diskutieren oder neue einstellen. Egal von wo oder wann. Astrid Geißler, Parlamentskorrespondentin der Tageszeitung Taz, wurde 2 Jahre nach der Einführung dieses Programms Parteimitglied der Piraten, da ihr genau diese Idee der Mitbestimmung gefiel. Was folgte, war Ernüchterung.
Ich habe dann halt festgestellt, man stößt einfach auf eine unglaubliche Vielzahl von Initiativen, die irgendwelche anderen Parteimitglieder eingestellt haben, zu irgendwelchen beliebigen Themen, die ich aber im Detail inhaltlich überhaupt nicht beurteilen konnte. Das hat bei mir so eine Überforderungssymptomatik ausgelöst.
Das Ergebnis war geradezu ein Boykott des Programms. Astrid Geißler nahm an kaum einer Abstimmung teil. Damit war sie nicht allein. Von den 9000 registrierten Teilnehmern sind nur wenige Piraten bei Liquid Feedback aktiv. Das Internet, die Chance, selbst zu publizieren, überall an Debatten teilzunehmen und sich politischen Bewegungen per Mausklick anzuschließen, Blogging-Power und Schwarmintelligenz. Zeigt das Beispiel Liquid Feedback, dass vieles davon nur Wunschdenken ist und sich politische Probleme und Prozesse mit neuer Technik eben doch nicht so einfach lösen lassen? Markus Beckedahl, Gründer des Blogs Netzpolitik.org, sieht das Problem nicht bei der Technik, sondern eher beim Interesse der Nutzer.
Ich glaube, das ist so einer der großen Irrglauben oder einer der falschen Hoffnungen, dass die Verfügbarkeit von Technologie im politischen Alltag automatisch dazu führt, dass viel mehr Menschen an einer Demokratie begeistert teilnehmen.
Beschränkt sich am Ende die Teilnahme an politischen Prozessen doch nur auf ein Facebook-Like einer Partei oder ein Retweet einer Politiker-Aussage? Es gibt auch positive Beispiele wie das Portal abgeordnetenwatch.de. Hier können Bürger in den direkten Dialog mit den gewählten Repräsentanten im Parlament treten. Die Betreiber der Seite geben an, dass 400.000 Besucher rund 4 Millionen Seitenabrufe im Monat produzieren. Allerdings machen längst nicht alle Volksvertreter in diesem öffentlichen und transparenten Politikportal mit. Viele verweigern sich dieser Art von Kommunikation, kritisiert Markus Beckedahl.
Viele Politiker sagen, nein, sie wollen weiterhin quasi diese 1-zu-1-Kommunikation machen. Man schreibt ihnen einen Brief, vielleicht bekommt man eine Antwort und diese Möglichkeiten nicht nutzen, einfach mal dieses Forum, dieses Medium, was Abgeordnetenwatch ja darstellt, zu nutzen, um ihre Politik zu erklären und Bürger von ihrer Politik zu überzeugen.
Seit 2005 gibt es die Möglichkeit, eine Petition im Bundestag online einzureichen. Seitdem wurde dies viele tausendmal genutzt. Besonders erfolgreich war die Petition gegen das sogenannte Zugangserschwerungsgesetz von 2009, das Webseiten sperren sollte, die kinderpornografisches Material enthalten. Die Petition erhielt über 130.000 Unterstützer und sorgte für eine breite Protestbewegung in der Öffentlichkeit gegen jegliche Zensur im Netz. Im Zuge dieser Proteste wurde die Piratenpartei bundesweit bekannt und zog kurz darauf in die ersten Kommunal- und Länderparlamente ein. Seitdem steht Realpolitik mit technikgestützter Basisdemokratie an, über die Astrid Geißler nach ihrem Parteiaustritt in ihrem Buch Piratenbraut schreibt.
Sodass irgendwie die Basisdemokratie alleine deswegen besser funktioniert oder sich die äußerst komplexen politischen Probleme einfacher lösen lassen, nur weil sie jetzt über das Internet angegangen werden, das ist eben auch eine totale Milchmädchenrechnung.
Beispiel LSR. Das durch viele Blogger und Netzpolitiker stark kritisierte Leistungsschutzrecht konnte nicht aufgehalten werden. Markus Beckedahl sieht das Ergebnis der Proteste trotzdem als Erfolg, da das Gesetz nicht in seiner ursprünglichen Fassung in Kraft treten wird.
Insofern halte ich nichts davon, jetzt so die große Depression auszurufen, dass diese ganze Schwarmintelligenz nichts gebracht hätte, weil man hat ein gefährliches Gesetz entschärft, was noch nicht mal wirklich jemanden außerhalb von Bloggerkreisen und Journalisten groß tangiert hätte.
Dass politische Prozesse durch Technik besser zu lösen seien, ist eine zu einfache Sichtweise auf das komplexe gesellschaftliche Feld der Meinungsbildung. Am Ende kommt es immer auf den Einzelnen an, der sich, egal ob mit oder ohne Internet, daran beteiligt. Und darauf, dass die Entscheidungsträger und Institutionen auf der anderen Seite diese Tools anerkennen und selbst nutzen.
Jochen Dreyer mit einem Blick in den politischen Alltag.
Spirits near the river by the salamander's home. Far from the hustle on an alabaster throne. Heart is in New York, she says I'd hate the city. I tried to make her hate it too, just to make her miss me. Mind is in the caverns, anxious that the end is near. Every turn I take's the darkest place I've been in years. Bodies in the sun, pitted stomach, open arms. Empty chest, blank stare, it's the art of being pulled apart. I shut myself in the nebulous days. The beauty is
I recall I was trading, I love you. Deep in the woods while naming the mushrooms. Head with a clear view, right and assertive. Body with a bounce that'll fight the inertia, but then it untied. Flesh from the mind, heart and soul, find a better to divide. Try to hang back and weather the goodbyes, but the shit didn't heal with the medicine of time. Stretching thin, spread my limbs, slipping with the grip on a tug of war. Emptiness, full of it. I'm a quarter of the man that I was before. Damn, damn, buck up, Luke. Can't be so detached and severed. The art of being pulled apart is how you pulled it back together. A shell of myself in the nebulous days. The beauty is gone and the memories fade. I'd rather be down than as numb as I've been. Longing alone for something again. My homies don't admire many lives I once was. And I left that sacred part of me by the Columbia. Wanted to keep it pure on a peaceful piece of earth where creatures stir. With no idea when we'll reconvene and merge. What an awful thing to put it through. Separated from the pulsing heart that's posted on a Brooklyn roof. Her moving towards a bigger shiny city. Life a living mix. The gap between us seemed like twice the distance. I've become a hopeless slave to skittish thought and reason. Spiral down at the rate of the Fibonacci sequence. Domes eerie and blackened with halls of fossils. Easy to get trapped in the cask of Amontillado. Which brings us to the body, now routine and robotic. That's been breathing in toxins and sipping drinks from the goblet. Anything to pry a feeling the pot of the chasm in my stomach's pit. Yet this was all necessary, wasn't it?
Als der Elektronikproduzent Jeffrey Acciaioli Lukas Dikas bei sich in der Wohnung unterbrachte, wurde schnell daraus mehr. Eine musikalische Zusammenarbeit, das Duo Jellyfish Brigade. Seitdem verweben sie in ihrer Musik melodisch-elektronische Beats mit poetischen Vocals und The Art of Being Pulled Apart heißt ihr mittlerweile das drittes Album, das man wie die beiden Vorgänger auch gratis herunterladen kann, und wir haben daraus den gleichnamigen Titelsong gehört.
Breitband, Medien und Meinungen.
In dieser Woche mit Tim Wieser. Hallo Tim.
Hallo Vera.
Diese Woche müssen wir das Ende einer Partnerschaft zuallererst vermelden.
Um nicht zu sagen, das Ende einer Browser-Beziehung. Die haben nämlich Google und Apple gepflegt. Doch jetzt geht der Bruch tief, um im Beziehungsbild zu bleiben, bis aufs Browser-Herz. Denn darum geht es konkret. Google und Apple haben bisher eine gemeinsame Browser-Engine benutzt, WebKit. Diese Software ist die Grundlage für Apples Safari und Googles Chrome. So eine Engine bestimmt, wie Browser-Internetseiten darstellen. Das ist erst einmal für Anwender nicht so wichtig, für Webentwickler aber sehr wohl. Schließlich wollen die, dass ihre Anwendungen rund laufen und gut aussehen. Google will in Zukunft auf eine eigene Engine setzen, nämlich auf Blink. Grund: angeblich sei es zu aufwendig geworden, die alte Engine immer an die unterschiedlichen Bedürfnisse von Apple und Google anzupassen. Google verspricht jetzt aber allen, dass die Umstellung von WebKit auf Blink sehr behutsam erfolge. Das heißt, erstmal werden die beiden Programme eigentlich identisch sein. Blink wird dann langsam weiterentwickelt. Parfens hat die neue Engine schon. Das sind die Macher von Opera. Die Norweger wollen auch von WebKit zu Blink wechseln.
Ja, und einige sprechen ja schon von einem Browserkrieg, der sich da entwickeln könnte. Wir werden das natürlich wie so vieles andere auch weiter beobachten. Auch Facebook probiert etwas Neues in diesem, du hast geschrieben Frühling, welcher Frühling, aber sagen wir mal in diesem April, dieser Tage schon in aller Munde ist es.
Ja, schon lange warten ja eigentlich alle auf ein Facebook-Handy. Jetzt haben sich Mark Zuckerberg und seine Leute aber gedacht, warum sollen wir denn bitte schön ein eigenes Handy bauen? Wäre doch einfacher, wenn wir mit einer App die Handys der jeweiligen Nutzer einfach mal übernehmen. Und diese App hat Mark Zuckerberg in dieser Woche vorgestellt. Facebook Home heißt das kostenlose Programm. Und das macht aus einem Android-Handy ein Facebook-Handy. Das heißt, die Anwendung legt sich über alle anderen, die auf dem Telefon installiert sind. Sie ersetzt die normale Oberfläche. Ich sehe nicht mehr, was auf meinem Handy so drauf ist, sondern erst einmal, was meine Freunde bei Facebook posten. Das kann ich dann gleich kommentieren oder mit meinen Freunden kommunizieren. Ich bin also immer sofort informiert, was bei meinen Freunden passiert, ohne dass ich dafür eine App öffnen muss. Für Facebook-Fans vielleicht eine coole Sache, nicht aber für Leute, die sich nicht nur in einem Netzwerk bewegen wollen. Außerdem besteht natürlich die Gefahr, dass mein Startbildschirm zur Werbefläche wird, auch wenn das wohl erst einmal nicht geplant ist. Für Facebook auf jeden Fall ist Home eine Hoffnung, relevant zu bleiben, denn erste Untersuchungen zeigen wohl, dass das Interesse gerade von jungen Leuten an Facebook gerade stark schwindet.
Und zum Schluss Schluss noch eine Meldung in eigener Sache. Es gibt mehr Wort im Deutschlandradio, denn Deutschlandradio startet am Montag ein neues Angebot in der Nacht.
Ja, das ist die Deutschlandfunk-Radionacht. In der steht unter der Woche nicht mehr die Musik, sondern das Wort im Vordergrund. Werktags bzw. werknachts, immer von 0 bis 5 Uhr, gibt es die ganze Bandbreite der Themen, die im Deutschlandfunk behandelt werden, von Politik über Wissenschaft bis hin zur Religion. Beiträge und Sendungen aus dem Tag werden wiederholt, eingebettet in aktuelle Moderationen von jungen Moderatorinnen und Moderatoren, eher ruhiger in der Ansprechhaltung, sodass man sich im Dunkel der Nacht auf die Themen einlassen kann. Die Chefredakteurin des Deutschlandfunks, Birgit Wenzin, erklärt die Idee der Sendestrecke so.
Es ist eine Profilschärfung unseres Hauses. Der Sender Deutschlandfunk als seriöser Anbieter und Vermittler von Informationen und von Hintergrund steht dafür und setzt an dieser Stelle nochmal einen ganz bewussten Akzent. Und wir verweisen mit dem sogenannten Reißverschlussverfahren, also immer wenn in Köln im Deutschlandfunk Musik ist, respektive Wort, gibt es etwas anderes im Deutschlandradio Kultur auf unser Schwesterhaus in Berlin.
Und am Wochenende steht dann übrigens nicht das Wort, sondern die Musik im Mittelpunkt der Deutschlandfunk-Radionacht.
Die Deutschlandfunk-Radionacht startet am kommenden Montag. Vielen Dank, Tim Wiese, für diese Medien und Meinungen. Alle Links dazu auf breitband.deradio.de.
Und nach der bunten Mischung Medien Meinung eine bunte Mischung aus Jazz, Soul, Reggae, Hip-Hop und Blues. Und zwar vom Blue Apple Quartet. Die haben zusammen mit der Sängerin Elodie Raymer das Album Revisiting Jazz Classics aufgenommen. Und darauf ist auch Irving Berlins Cheek to Cheek enthalten.
Netzkultur.
Ja, wir haben heute schon viel über die Kritik am Optimismus, am Technikoptimismus, am übertriebenen Technikoptimismus gesprochen, wollen jetzt aber auch ein Beispiel aufgreifen, wo die Digitalisierung doch ein ganzes Stück Dinge vorangebracht hat. Ein Beispiel, das in dieser Woche für viel Aufregung gesorgt hat. Die sogenannten Offshore-Leaks zeigen nämlich, wie einfach es ist, über sogenannte Steueroasen, Steuern, darum heißen sie auch so, zu sparen und beziehungsweise zu hinterziehen. Und möglich wurden diese Offshore-Leaks Offshore Leaks durch eine Datenverarbeitung in einem riesigen Ausmaß. 260 Gigabyte mussten analysiert werden. Die Süddeutsche Zeitung hat das in guter bayerischer Tradition als 500.000 Ausgaben der Bibel übersetzt.
Und in diesen vielen Bibeln standen die bislang vertraulichen Dateien, die von zwei Firmen stammen, die auf die Errichtung von Firmen in Steueroasen spezialisiert sind. Sie gehören zu den größten Anbietern weltweit. Sie wurden von einer anonymen Quelle besorgt, diese Daten, und von 84 Journalisten wochenlang analysiert. Koordiniert wurde die Aktion durch das International Consortium of Investigative Journalists. Aus Deutschland waren die Süddeutsche Zeitung eben und der Norddeutsche Rundfunk beteiligt und haben die Informationen jetzt veröffentlicht.
Und wir sprechen jetzt mit Dr. Christian Humborg, dem Geschäftsführer von Transparency International Deutschland, über die Offshore-Leaks. Er ist hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Es wurden ja Angaben aus 10 Steueroasen ausgewertet. Es geht um 130.000 Personen aus über 170 Ländern. Eine riesige Menge von, sagen wir mal diplomatisch, Steueroptimierern. Hat Sie dieses Ausmaß überrascht?
Eigentlich nicht. Es gibt eine NGO, Tax Justice Network, die seit vielen Jahren an dem Thema dran ist, immer wieder trommelt zum Thema, aber man hat ja nicht so viel zugehört. Aber wenn in den letzten Jahren deren Berichte gelesen hat, der wusste schon, was dort alles verborgen ist in diesen Offshore-Zentren. Und da ist man dann wenig überrascht.
Technik macht ja den schnellen Transfer der Gelder in diese Steueroasen enorm einfach, wenn nicht überhaupt erst möglich. Wie funktioniert das genau?
Also es ist natürlich so, dass man jetzt nicht in Deutschland relativ schnell zur Bank geht und da eben Überweisungen hintätigt und dann das Konto eröffnet. Aber gleichwohl ist es auch nicht mehr so kompliziert wie früher. Früher musste man halt tatsächlich mit Koffern dorthin fliegen oder irgendwie anders dahin kommen. Das geht heute alles bedeutend einfacher. Aber man muss natürlich zunächst mal diese Einheit schaffen, diesen Trust oder diese Stiftung, damit dann überhaupt erstmal dorthin Zahlungen überwiesen werden können. Aber letztlich ist es schrecklich einfach und das ist ja auch das Problem.
Jetzt ist der Fokus der Berichterstattung und das Klischee immer so Kriminelle und Steuerhinterzieher. Aber was ist denn mit den multinationalen Konzernen, die ja vielleicht ganz legal ihr Firmenkonglomerat optimieren, um Steuerzahlungen zu vermeiden? Spielen die da auch eine Rolle?
Also in den Schattenfinanzzentren, so nennen wir die Steueroasen, weil wir immer finden, Oasen ist so ein positiver Begriff, das passt gar nicht. In diesen Schattenfinanzzentren, da kommen halt verschiedene Akteure zusammen, die ganz unterschiedliche Motivationen haben. Wir haben auf der einen Seite die Kriminellen, also Menschenhändler, Waffenhändler, Drogenbarone, korrupte Diktatoren, aber auf der anderen Seite auch Akteure, die einfach nur Steuern sparen wollen oder optimieren. Und dazu gehören auch zahlreiche Multinationals, sehr viele Multinationals. Das muss dann auch nicht immer gleich in der Pazifik oder auf den karibischen Inseln sein, weil es gibt natürlich auch viele Steueroptimierungsplätze, die viel näher liegen. Aber letztlich erhalten natürlich beide diese Orte am Leben. Also es braucht beide. Und insofern muss man sagen, machen sich natürlich die, die dann diese Plätze mit am Leben erhalten, sind auch ein Stück weit mitverantwortlich.
Schon, Sie haben es schon angedeutet, Steueroasen ist ja so ein bisschen Klischeebild. Also von der Südseeinsel, auf der Steuerflüchtlinge ihre Millionen am Strand verprassen. Oder stimmt das? Ist das nicht ein globales Problem, Steueroasen?
Genau, man muss also verschiedene Aspekte unterscheiden. Zwei wesentliche Indikatoren ist zum einen, wie stark kann man dort weniger Steuern zahlen? Also muss man beispielsweise überhaupt keine Steuern zahlen? Und das zweite, wie geheim kann man dort eine Stiftung oder einen Trust gründen? Das sind die zwei wesentlichen Faktoren. Wenn man sich die Analyse vom Tax Justice Network, dieser Nichtregierungsorganisation, die sich mit dem Thema befasst, anschaut, dann stellt man fest, dass die zum Beispiel die Schweiz, die City of London, Florida und Delaware auch ganz oben sehen als Steueroasen weltweit mit einem anderen Blickwinkel, weil sie halt nicht allein auf die Geheimhaltung gucken, sondern auch schauen, wie viel Geld wird denn dort gebunkert.
Jetzt gibt es diese Daten, die die Medien haben, aber nicht an die Behörden rausgeben wollen, um ihre Informanten zu schützen, weil das ja auch ein Grundprinzip journalistischer Arbeit ist. Was halten Sie denn von dieser Entscheidung, dass die Daten jetzt sozusagen unter Verschluss bleiben?
Na gut, die Daten bleiben ja nicht komplett unter Verschluss, sondern es wird ja im Moment permanent veröffentlicht und publiziert. Insofern kann man ja nicht sagen, dass die jetzt alle komplett verstecken. Ich finde es erstmal richtig, dass Medien sagen, wir haben ja auch die Verantwortung des Quellenschutzes und es ist die Entscheidung der Medien, wie sie dort kontextualisiert veröffentlichen. Das war ja auch immer ein großer Kritikpunkt in der ganzen WikiLeaks-Debatte. Kann man unkontextualisiert Daten einfach veröffentlichen. Ich respektiere da die Entscheidung der Süddeutschen und auch der ICIG, also dieses internationalen Konsortiums. Ich würde mir natürlich trotzdem am Ende des Tages wünschen, dass alle, die da Dreck am Stecken haben, irgendwie gekriegt werden. Und da muss man mal überlegen, wie man das macht.
An der Auswertung dieser Daten waren Journalisten aus 54 Ländern beteiligt. Ist die internationale Vernetzung und die digitale Verarbeitung dieser riesigen Datenmengen perspektivisch die einzige Möglichkeit, solche komplexen Sachverhalte aufzuklären? Ist das die Zukunft vielleicht auch journalistischer, investigativer Recherche?
Ich glaube schon. Also das ist mit etwas, was ich am faszinierendsten an dieser ganzen Geschichte finde. Auch nicht nur, dass so viele beteiligt waren, sondern dass man auch vorher gar nichts gehört hat. Also da können 84 Journalisten aus 54 Ländern zusammenarbeiten, ohne dass das mal vorher jemand mitkriegt. Das finde ich ganz, ganz wunderbar. Und wir haben ja eben das Problem, dass die Kriminellen global agieren, Unternehmen agieren global. Nur die Medien, die sind noch unglaublich national strukturiert. Man kennt ja einfach die Debatte, wie man überhaupt die armen EU-Journalisten und Journalistinnen immer in die Redaktion integriert, dass die auch mal ihren einen Artikel im Politikteil kriegen. Und wenn wir uns das natürlich dann noch global ansehen, dann stellen wir fest, was da noch zu tun ist. Insofern, ich glaube, das ist die Zukunft.
Und noch eine letzte Frage oder bitte um kurze Antwort. Die Daten sind, die Katze ist aus dem Sack, könnte man sagen. Was erhoffen Sie sich denn jetzt konkret an Konsequenzen daraus?
Ja, ich hoffe, dass der politische Druck steigt. Das wäre jetzt zu viel, alle Forderungen aufzuzählen. Aber die Zivilgesellschaft hat seit vielen Jahren viele Forderungen dorthin formuliert. Und eine davon will ich nur herausgreifen, das ist das Thema der Beneficial Ownership, der tatsächlichen Eigentümerschaft. Also, dass man immer weiß, wem ein Unternehmen gehört. Das ist auch das, was die EU gerade in der Anti-Geldwäsche-Richtlinie haben will. Da sperrt sich gerade noch Deutschland. Schäuble wird unglaubwürdig, wenn er sich dem weiter dort verweigert. Wenn er das ernst meint, was er gerade sagt, dann muss er jetzt auch der Vorlage der Anti-Geldwäsche-Richtlinie der EU so zustimmen.
Herzlichen Dank, Christian Humburg, Geschäftsführer von Transparency International Deutschland. Wir sprachen über die Offshore-Leaks, die in dieser Woche an die Öffentlichkeit gekommen sind. Erstaunlich, dass es so geheim geblieben ist. Ja, das im digitalen Zeitalter, das ist wirklich nicht. Vielen Dank für dieses Gespräch, dass Sie hier bei uns im Studio waren.
Bitte sehr.
I Do Love You von Kil Paris. Sein US-amerikanischer DJ Corey Baker heißt der. Und mehr davon gibt's auch auf dem dazugehörigen Album The Beginning.
So, wir hatten jetzt hier gerade Offshore-Leaks, wenn man jetzt ein bisschen Breitband-Leaks. Was ja viele nicht wissen, ist, dass die Frau Linz sozusagen sehr häufig an ihrem Handy rumspielt. Und dann frage ich mich natürlich, was spielst du denn da die ganze Zeit?
Da spiele ich eigentlich meistens mit Twitter, aber keine Spiele.
Was ist denn überhaupt das letzte Spiel, das du gespielt hast?
Tetris. Auf meinem grauen Gameboy vor gefühlt ungefähr 100 Jahren.
Das ist aber schon eine Weile her.
Ja.
Hast du, siehst du Computerspiele immer noch sozusagen als diese Dinge, wo man seinen Skill beweisen muss?
Nee, ich sehe es als was, wo man unheimlich viel Zeit mit verbrennen kann.
Aha.
Und ich finde es aber auch wieder gut, dabei zuzugucken, aber mir selber ist es, glaube ich, zu viel Zeitverschwendung, will ich jetzt nicht sagen. Das ist so ketzerisch hier an dieser Stelle ausgezeichnet, ausgerechnet, aber
Na, schauen wir mal, vielleicht ist ja das folgende Spiel was für dich. Ja. Denn es gibt im spielerischen Bereich auch noch eine Sache, die ist sozusagen, die geht ein bisschen weiter, ist ein bisschen anspruchsvoller, könnte man sagen. Da gibt es sogar ein eigenes Festival, also sowas wie das Sundance Film Festival für Gamer, das Indie Game Festival in San Francisco. Zum 15. Mal war das in der letzten Woche und da hat sich die internationale Indie-Game-Szene getroffen und quasi selber ausgezeichnet. Die besten Indie-Titel werden dort immer gekürt. Groß abräumen konnte in diesem Jahr Card Life, das gleich in drei Kategorien ausgezeichnet wurde. Und Christian Schiffer stellt uns dieses Spiel jetzt vor.
Card Life beginnt wie viele andere Computerspiele. Zunächst einmal muss ich mir einen Charakter aussuchen. Da wäre zum Beispiel Andros Poda, ein Einwanderer aus der Ukraine, der versucht, in den USA ein neues Leben zu beginnen.
Spezialfähigkeit: Seine großartige Arbeitseinstellung ermöglicht längere Arbeitstage. Andros isst alles und wird nicht so schnell hungrig wie andere Charaktere.
Oder Melanie Emberly, eine alleinerziehende Mutter.
Spezialfähigkeit: Melanie ist freundlich und hat viel Überzeugungskraft. Sie kann gut mit Kunden umgehen. Melanie muss kein Essen zubereiten. Ihre Schwester kocht für sie und ihre Tochter.
Ich entscheide mich für Melanie und manövriere sie nun durch ihr Leben als alleinerziehende Mutter. Sie möchte einen eigenen Kaffeestand aufmachen und ich soll ihr dabei helfen. Mit den Pfeiltasten lotse ich sie durch eine schwarz-weiße, extrem trostlose Pixelwelt im 8-Bit-Retro-Stil. Ich weiß, dass Melanie eine Tochter hat, die jeden Tag um 4 von der Schule abgeholt werden muss. Und ich weiß, dass am Dienstag eine Gerichtsanhörung stattfindet, bei der es um die Scheidung von ihrem Mann geht. Vorübergehend wohnt Melanie bei ihrer Schwester Rebecca, die ihr auch einige wichtige Ratschläge gibt. Um einen Kaffeestand zu eröffnen, braucht es einen Gewerbeschein, eine Espressomaschine, die richtigen Zutaten und allerlei Zubehör. Kein Problem, denke ich. Und da es bereits Abend ist, lasse ich Melanie die Zähne putzen, indem ich rhythmisch die Pfeiltasten auf der Tastatur drücke. Dann geht's ab ins Bett. Am nächsten Tag geht es gleich in der Früh zum Amt, um den Gewerbeschein zu holen. Das Amt hat noch nicht auf, Neuöffnungszeiten, die natürlich nirgendwo dran stehen. Ich mache einen Spaziergang und als ich zurückkomme, ist die Pforte offen. Eine unfreundliche Dame fordert mich auf, eine Nummer zu ziehen. Es ist die 21, gerade kommt Nummer 4 dran. Wieder warten. Eine scheinbare Ewigkeit drücke ich mich auf dem Amt herum und traue mich diesmal nicht, einen Spaziergang zu machen. Fast wie im richtigen Leben also, und genau das möchte Card Life auch sein. Eine Lebenssimulation. Lebenssimulationen gab es bislang auch schon. The Sims ist die bekannteste und eines der erfolgreichsten Computerspiele der Welt. In bonbonbunter Grafik richtet man hier seinen Sims ein Mittelschichtsreihenhaus ein, kauft ihnen Konsumgegenstände, lässt sie heiraten und schickt sie zur Arbeit. Wobei man hier die Arbeitszeit per Zeitraffer angenehm kurz halten kann. Und noch etwas nimmt hier dem schnöden Geldverdienen seinen Schrecken. Man muss es nicht selbst tun. Man schaut den Sims nur dabei zu. Anders bei Card Life. Hier habe ich mittlerweile die Bürokratie hinter mich gebracht und stehe an meinem Kaffeestand. Ich haue auf die Pfeil-nach-unten-Taste, um den Kaffee zu mahlen. Ich klopfe das Pulver, indem ich abwechselnd die Pfeil-nach-links- und die Pfeil-nach-rechts-Taste drücke. Ich drücke, stampfe und schleudere den Kaffeesatz umher und bediene die Espressomaschine, indem ich wie wild meine Tastatur malträtiere. Anschließend muss ich den richtigen Preis ausrechnen und den Kunden noch ein paar nette Worte mitgeben, die ich schnell in die Tastatur haue. Auf Wiedersehen, schönen Tag noch, der Nächste bitte. Für Smalltalk bleibt keine Zeit, so geht das minutenlang. Ich schufte wie ein indonesischer Schiffsmatrose. Bis zur Sehnscheidenentzündung ist es nicht mehr weit. Da fällt mir ein, dass Melanie ja noch ihre Tochter abholen muss. Den Scheidungstermin vor Gericht kann ich gerade noch so dazwischen schieben. Hier muss Melanie dann demütigende Fragen zu ihrer Einkommenssituation beantworten. Macht diese Tretmühle Spaß? Weniger. Langeweile kommt deswegen allerdings auch nicht auf. Es ist eher wie bei einer fesselnden Doku zu einem ernsten Thema. Partylaune? Nein. Faszination? Ja. Cardlife verschafft Einblick in den Alltag im US-amerikanischen Niedriglohnbereich, in eine Welt voll bürokratischer Gängelung und erdrückender Perspektivlosigkeit. Und es tut das mit den Mitteln eines interaktiven Mediums. Hier wird nicht nur zugeschaut, Stress, Frust und Hilflosigkeit übertragen sich nach und nach auf den Spieler und erzeugen so ein Gefühl der Empathie. Ein Gefühl also, das Computerspiele sonst noch viel zu selten hervorlocken. Programmiert wurde das Ein-Mann-Projekt Cardlife von dem 30-jährigen Indie-Entwickler Richard Hofmeier aus Seattle. Er setzt mit seinem Spiel auch ein politisches Statement. Für angemessene Mindestlöhne, für bürgerfreundliche Öffnungszeiten und für Ganztagsschulen. Gut möglich, dass manch einer nach ein paar Stunden in der Haut von Melanie Amberley anders über diese Themen denkt als vorher.
Christian Schiffer hat für uns das Spiel Cardlife ausprobiert. Und falls Sie das selber auch mal machen möchten, Cardlife ist für Windows-PC als Download-Spiel erschienen und kann kostenlos heruntergeladen werden. Den Link finden Sie ebenso wie alle anderen Informationen zu dieser Breitbandausgabe unter breitband.deradio.de. Wir sind fast am Ende. Frage natürlich noch an dich, Markus. Du hast das Spiel natürlich schon gespielt.
Nee, ich habe das Spiel natürlich noch nicht gespielt. Es liegt auf meinem Stapel ungespielter Spiele, weil ich kenne ein paar Freunde, die haben das schon gespielt und die haben wirklich berichtet, dass die Erfahrung wirklich so frustrierend ist, dass ich mich jetzt vor der Sendung nicht rangetraut habe, um nicht die Stimmung hier mit runterzuziehen.
Ja, ich fand Christian Schiffer klang auch ein bisschen ernst.
Ja, das war schon, es scheint sehr eindrucksvoll zu sein.
Ja. Darum jetzt Musik, das hebt die Stimmung mit Sicherheit wieder. Und die letzte kommt in dieser Sendung aus dem Genre Bass Music. Das ist eine Mischung aus Richtungen wie Dubstep, Drum and Bass und Garage und anderen. Und das Stück selbst kommt vom Amerikaner Tyler Coombs und heißt Tyon Cluster.
Alle Infos, wie gesagt, auf breitband.deradio.de. Hier erwartet Sie gleich die Deutschlandrundfahrt, die Sie mit in ein Luxusland im Holsteiner Sand nimmt, wo ein Millionär ein ganzes Dorf gekauft hat. Wir sind Vera Linz und
Markus Richter.
Und wenn Sie mögen, hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Tschüss.